erwarten irgendwie was, was wir nicht unbedingt wollen. Wir haben ja alles irgendwie ist instant und alles ist to go und alles muss ganz schnell funktionieren. Und so denken wir manchmal auch in christlichen Kreisen, ja, wir machen jetzt so eine Erweckungsveranstaltung und dann bekehrt sich ganz Deutschland und dann ist alles gut. Aber ich glaube, dieses Warten auf Gott und mal einen langen Atem haben, ist gerade für unsere Gesellschaft eine ganz wichtige Botschaft. Auch wenn man solche Erweckungsveranstaltungen macht oder auch mal so Erweckungs- oder Evangelisationsserien wie nächstes Jahr Jesus House, ich glaube, ihr seid da auch ein bisschen mit involviert oder überlegt, da involviert zu sein. Sowas wie Jesus House oder Pro Christ oder solche Veranstaltungen, das ist ein Bergfest. Da gibt es einen ganz langen Weg auf den Berg hoch und dann gibt es so diese eine Woche, die ist Veranstaltung und das ist toll und das brauchen wir, aber danach geht es auch weiter. Das ist nur so ein Höhepunkt. Und auch so ist es mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes, mit Pfingsten, das ist nicht der ganze Prozess, das ist ein langes Warten und Suchen und Beten und Ringen mit Gott, was da davor stand. Was diese Jünger damals gemacht haben im Obergemach, die haben jetzt nicht einfach nur gewartet, komm, jetzt warten wir eben ein paar Tage und dann geht's los und die haben gebetet, sie haben gefastet und Gott gesucht. Und so ist es auch für uns, wenn wir mit Gott Geschichte schreiben wollen, heißt es nicht immer gleich losbrechen und was tun, das heißt auch ganz viel Zeit im stillen Kämmerlein, wo was keiner mitbekommt, was keiner sieht, im Warten auf Gott. Es geht hier um Sein und nicht ums Tun. Ihr dürft Zeugen sein und nicht Zeugnis geben. Es spricht auch von einem Prozess, den Gott mit uns geht, von einem Transformationsprozess, wie Gott eben unser Leben verändert. Nicht nur sagt, ihr müsst jetzt was tun, sondern ihr dürft was sein, ihr dürft euch verändern lassen. Und ich habe so eine Geschichte gehört von David Livingstone, Afrika-Missionar. Und er war mit einem gewissen Stanley mal unterwegs. Und dieser Stanley schreibt dann über seine Begegnung mit David Livingstone. Und ich fand es sehr kennzeichnend, was Gott in dem Leben von Livingstone getan hat, was jemand anders gemerkt hat. Und er schreibt, wenn ich länger mit ihm, also mit David Livingstone, wenn ich länger mit ihm zusammen gewesen wäre, hätte ich mich gezwungen gesehen, Christ zu werden. Obwohl er nicht ein einziges Mal mit mir darüber geredet hatte. Das sieht jemand an dem Leben von David Livingstone, das zwingt ihn schon fast irgendwie Gott näher zu kommen, sich zu bekehren und sein Leben zu verändern, ohne ein einziges gesprochenes Wort. Und ich wünsche mir, dass unsere Leben dem ein bisschen näher kommen, dass wir so ansteckend sind, dass Leute um uns herum merken, hey, irgendwie so wie dein Leben aussieht, irgendwas ist da passiert, irgendwas hat da Gott getan und ich will das auch. Unser Leben darf ansteckend sein, auch ohne, dass wir immer ganz viele Worte gebrauchen. Nach dieser Vorhersage von Jesus über das Kommen von Pfingsten kommt dann eben diese Ausgießung vom Heiligen Geist, Apostelgeschichte 2. Das kennen wir alle, die Feuerzungen kommen vom Himmel, sie sprechen neuen Sprachen, Petrus predigt, es bekehren sich 3000 Menschen. Ein gewaltiges Ereignis, ein gewaltiges Wirken Gottes auch an Pfingsten. Und die Geschichte, die ich jetzt euch erzählen möchte, ist relativ kurz danach passiert, nämlich in Apostelgeschichte 3. Und ist eine Geschichte, die von unheimlich viel Mut spricht. Ich weiß nicht, woran du jetzt denkst bei dem Thema, bei dem Wort Mut. Ich weiß nicht, ob dir da auch so die Maus oder die Katze in den Kopf kommt oder was für Bilder und was für Gedanken dir da hochkommen. Wort Mut. Ich denke zuallererst mal an Heldengeschichten. Ich denke da so an Mel Gibson, so mit der amerikanischen Flagge, der sich durch die Schlachtreihen durchkämpft, links und rechts die Kanonenkugeln, irgendwie links und rechts fallen die Menschen, aber er geht noch weiter mit dieser amerikanischen, völlig zerfetzten Flagge. Er hat selber schon ein paar Einschusslöcher, aber er geht voran. Ich denke an Heldengeschichten. Und die Geschichte, die wir jetzt lesen, ist auch so eine Heldengeschichte. Da fliegen nicht so viele Kugeln, aber es ist auch eine Heldengeschichte, die unheimlich viel Mut gebraucht hat. Und Mut, den brauchen wir alle jetzt im Alltag. Nicht nur, wenn es darum geht, sich auf eine Cola-Kiste zu stellen oder sowas, mit dem Megafon oder anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Das brauchen wir alle, wenn wir sagen, wir wollen Geschichte schreiben, wir wollen mit unserem Leben Spuren hinterlassen. Dann braucht es Mut. Wenn du in deiner Firma dich traust, ehrlich zu sein, obwohl dein Chef krumme Dinger dreht. Es braucht ganz schön viel Mut. Oder wenn in deiner Schule oder deinem Ausbildungsplatz oder deinem Arbeitsplatz jemand gemobbt wird, dass du dagegen aufstehst und sagst, hey, jetzt lass uns aufhören mit diesem Blödsinn. Das braucht ganz schön viel Mut, weil du kommst in die Schusslinie. oder Missstände anzusprechen in unserer Gesellschaft oder vielleicht manchmal sogar in der Gemeinde. Das braucht Mut, sich zu trauen, den Mund aufzumachen. Und die Geschichte, die ich mit euch anschauen möchte, ich möchte nicht nur die Geschichte anschauen, sondern auch ein paar Prinzipien mit euch zusammen ableiten. Was können wir lernen aus der Geschichte? Wie funktioniert es mit dem Mut? Und was kann ich da mitnehmen? Apostelgeschichte 3, da finden wir, ach, jetzt war ich zu schnell, Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 10. Hier heißt es, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn, und Petrus sagte, »Schau uns an!« Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er wohl etwas bekommen? Doch Petrus sagte, »Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh.« Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher gehen, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos und voller Staunen starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Und der Teil von der Geschichte, der hat schon ein bisschen Mut am Anfang gebraucht, aber was jetzt direkt danach kommt, braucht viel mehr Mut. Alles beginnt im Gebet. Die ganze Geschichte beginnt damit, dass Petrus und Johannes auf dem Weg waren zum Gebet. Mittags um 3 Uhr oder um die 9. Stunde, je nach Ausdrucksweise, waren sie auf dem Weg ins Gebet. Ich war Anfang dieses Jahres ein paar Monate in Kansas City im Gebetshaus und ich habe eine Feststellung gemacht. Wenn das Gebet keinen Platz findet in deinem Kalender, dann findet es nie statt. Wenn du keine festen Uhrzeiten hast, irgendwie täglich, wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich, wie auch immer, zweitäglich, ist meine Erfahrung, es findet nie statt. Es ist so, wie so, du hast eine generelle bessere Einstellung, ja, ich möchte mehr Sport machen, ich habe schon mal eine sportlichere Einstellung als früher, fühlt sich schon mal richtig gut an, aber du kommst nie zum Sport machen. Aber wenn du sagst, morgens um 6 Uhr oder abends um 6 Uhr oder wann auch immer gehe ich laufen, dann passiert das Ganze auch. Ich glaube, mit dem Gebet ist es oft ganz ähnlich, wenn ich mir feste Zeiten nehme, morgens vorm Aufstehen oder wann auch immer das für dich passt, wann es in deinen Zeitraum reinpassen kann, dann passiert das Ganze. Okay, nur ein kleines Seitenkommentar. Das Gebet sollte irgendwo Platz auch in deinem Kalender finden. Und dieser Mann, er war ja gelähmt, also er war nach mosaischem Gesetz, er war nicht vollständig, er war fehlerhaft. Er durfte nie in den Tempel rein, er saß immer nur außen dran. Er durfte immer nur zuschauen, das heißt, er war immer nur Randbeobachter und immer nur Zuschauer sein ganzes Lebenslang. Und plötzlich ist er nicht mehr nur Zuschauer. Da kommen zwei Leute zu ihm, die nicht nur im Vorbeigehen irgendwie Geld reinwerfen, sondern zu ihm sagen, schau uns an. Die tatsächlich Interesse an ihm zeigen, die ihm in die Augen schauen und sagen, schau uns an. Echtes Interesse ist ja auch ein Schlüssel für Evangelisation. Echtes Interesse an den Menschen zeigen, an ihre Nöten zeigen, mal ihnen zuhören. Eben nicht nur im Vorbeigehen hätte ja Petrus vielleicht auch machen können, so kurz die Hand auflegen und dann weiter zum Gebet, hätte vielleicht auch gereicht, aber er nimmt sich Zeit. Er zeigt Interesse an diesem Mann. Und jetzt kommt, was vielleicht für den Mann erstmal ein bisschen enttäuschend war, diese Aussage, Gold und Silber habe ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Blick von diesem Bettler dann schon ein bisschen runtergegangen ist. Na gut, dann eben nicht. Er ist genau wie dieser Bettler, er hat nichts, er hat überhaupt nichts. Und ich glaube, das ist auch was, was wir uns manchmal bewusst sein dürfen, dass wir auch nicht viel besser sind als ein Bettler. Der Bischof D.T. Niles hat mal gesagt, Evangelisation ist nichts anderes, als dass ein Bettler dem anderen sagt, wo man Brot findet. Evangelisation ist nichts anderes, als dass ein Bettler dem anderen sagt, wo man Brot findet. Ja, wir haben viel, wofür wir dankbar sein dürfen, was wir weitergeben dürfen, aber relativ wenig, worauf wir stolz sein dürfen und sagen, ich gucke jetzt von oben auf den runter. Ich glaube, wir müssen mit den Leuten mindestens auf Augenhöhe gehen, vielleicht sogar noch einen Schritt unter die Augenhöhe. Als Jesus diese Frau am Jakobsbrunnen fragt, kannst du mir etwas zu trinken geben? Da ist er der Hilfesuchende. Da steht diese Frau, diese Ehebrecherin sogar über Jesus. Er stellt sich unter sie und nicht über sie. Ich habe mal so einen schönen Satz gehört, wenn wir evangelisieren und manchmal überlegen, auf welcher Ebene bin ich jetzt? Und dann manchmal sagen, ach komm, der Penner hier in der Ecke mit seinem Bier in der Hand. Der einzige Unterschied zwischen dir und dem obdachlosen Penner in der Ecke ist die Gnade Gottes. Der Unterschied zwischen dir und dem Serienkiller ist die Gnade Gottes. Der Unterschied zwischen dir und dem Triebtäter ist die Gnade Gottes. Wir sind wie Bettler und dürfen einfach ein bisschen was von dem weitergeben, was wir gefunden haben, ohne zu denken, dass wir jetzt besser sind als die anderen. Aber Petrus, er weiß, dass er eine Sache hat, nämlich, dass er die Kraft Gottes hat, dass er ein Vertrauen hat, dass er einen Glauben hat an einen Gott, der Wunder tun kann. Und jetzt kommt sowas, was man sagen könnte, das ist ein sinnloser Befehl. Er sagt, steh auf und geh. Ja, ist doch klar, hätte der auf die Idee, wäre auch so schon gekommen. Und Petrus hätte jetzt das Risiko so ein bisschen einschränken können, anstatt jetzt hinzugehen und steh auf und geh zu sagen, hätte auch ganz leise zu ihm hingehen können, so ins Ohr flüstern können, so, hey, steh auf und geh. Und noch so eine Fußnote einbauen, so, falls du Glauben hast. Weil wenn du keinen Glauben hast, dann liegt es ja an dir und nicht an mir, weil dann bist du der Ungläubige. Oder vielleicht hast du Sünde in deinem Leben. Irgendeinen Grund wird es schon geben, dass du schuld bist, aber nicht ich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, gerade bei Heilungsgebeten. Irgendwie einen Grund gibt es dann schon, dass derjenige, der Rat sucht oder Gebet sucht, dann schuld ist und eben nicht derjenige, der betet. Seelsorge ist so das Schlimmste, was man nur tun kann. Aber Petrus tut es nicht. Er baut keine Fußnoten ein. Er sagt, wenn es nicht funktioniert, ist er selber schuld und die Leute bekommen es mit. Und nicht nur, dass er es einfach nur sagt und dann weitergeht und dann sagt, ja, vielleicht hat die Heilung so langsam angefangen und nächste Woche geht es ein bisschen weiter, wird sich vielleicht mal der kleine Zeh bewegen. Nee, er nimmt ihn gleich an die Hand und stellt diesen Mann auf die Beine. Und die Leute drumherum, die bekommen mit, was geht, was gerade läuft. Volles Risiko. Und das Wunder geschieht, nach 40 Jahren kann dieser Mann zum ersten Mal laufen, er kann sich zum ersten Mal bewegen. Es heißt, 40 Jahre hat er dort gewartet. Und zum ersten Mal darf er in den Tempel, zum ersten Mal darf er dabei sein. Natürlich voller Begeisterung rastet er aus, er springt umher und lobt Gott. Was dann passiert, ist, dass das Volk zusammenkommt. Die Leute bekommen mit, hier ist was passiert, es kommt eine Menschentraube, eine Menschenmenge zusammen. Und dann passiert das, was so in jedem Evangelisten passiert. Er sieht eine Menschenmenge, dann schlägt sein Herz höher und dann denkt er, was müssen wir tun, wenn ich eine Menschenmenge sehe? Predigen, ganz klar, Menschenmenge, da muss man predigen. Jesus predigt und viele Menschen kommen und hören zu. Aber eben nicht nur wohlgesinnte Leute, sondern eben auch ein paar Leute, die was dagegen haben. Unter anderem eben die Sadduzäer, somit so ein Teil der religiösen Elite. Und die haben eine ganze Reihe von Problemen mit dem, was gerade hier passiert. Zum einen haben sie ein theologisches Problem damit, weil sie nicht an die Auferstehung geglaubt haben. Und jetzt predigt der Jesus und die Auferstehung. Damit hatten die Sadduzäer ein theologisches Problem. Dann hatten sie ein Ego-Problem mit der ganzen Geschichte. Weil, ja, die hören jetzt denen zu. Die sollen doch uns zuhören. Wir sind doch die Gelehrten. Wir sind doch die Lehrer Israels. Sie hatten ein Ego-Problem. Das nächste, was dazu kam, war ein Machtproblem. Es gibt viele Historiker, die sagen, die Sadduzäer, die haben sich ein bisschen mit den Römern gut gestellt. Die waren ein bisschen mit denen unter einer Decke. Die haben gesagt, okay, wir haben ja noch unsere Privilegien hier, obwohl wir unterdrückt sind, aber wir sind trotzdem noch relativ gut mit den Römern. Wir gucken, dass hier alles ruhig bleibt. Weil die Römer waren ziemlich tolerant, was Religion anging, solange es keine Unruhen gab. Das heißt, das größte Problem oder die größte Angst, die Sadduzäer hatten, waren Unruhen. Menschen, die plötzlich irgendwo zusammenkommen und irgendwie anderen Leuten nachfolgen. Nee, alles ruhig halten. Das heißt, die Sadduzäer haben erstmal versucht, das, was hier gerade passiert, zu beenden. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 4, heißt es dann, es hat sich bis abends hingezogen. Petrus hat zu lange gepredigt, soll ja manchmal vorkommen bei Predigern, habe ich mir so sagen lassen von anderen. Er wurde nicht nur die Zeit abgeschnitten von seiner Predigt, sondern er wird verhaftet. Er wird ins Gefängnis gesteckt und weil es eben schon spät am Abend war, ist es jetzt nicht so, dass er am gleichen Tag einen Gerichtsprozess bekommt, sondern er muss warten auf den nächsten Tag und verbringt eine Nacht im Gefängnis. Gleich am nächsten Morgen, in Kapitel 4, lesen wir dann, er wird vor den Hohen Rat gestellt, vor das, ich weiß nicht, was deine Lieblingssprache ist, vor das Sinhedrium für die Lateiner unter uns oder Sinhedrion für die Griechen oder eben den Hohen Rat, was dir lieber ist. Davor wird er gestellt, vor diese Gruppe an Richtern. Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, was für Leute sind es, vor denen Petrus jetzt steht? Und der Hohe Rat, er hat sich zusammengesetzt aus 71 Mitgliedern. Das heißt, es sind nicht nur zwei, drei Geschworene, es sind 71 Leute, die da im Halbkreis vor Petrus stehen. Und das ist schon mal eine beeindruckende Menge an Menschen. Es sind die Gebildeten, es sind die Gelehrten und es sind die Einflussreichen im Volk. Und die Hohenpriester und die ehemaligen Hohenpriester, all die sind da zusammen. Und das Wichtigste an diesem Gericht ist, Petrus steht genau vor demselben Gericht, das Jesus ein paar Wochen vorher zum Tode verurteilt hat. Genau das gleiche Gericht. Es braucht ganz schön viel Mut für das, was er jetzt hier tut. Und was dann passiert, er nutzt es eben nicht zur Verteidigung und versucht irgendwie ein bisschen zurückzurudern und sagt, ja, es war alles nicht so gemeint, irgendwie noch rauszureden. Er nutzt es zum Zeugnis. Er nutzt es davon, um von Jesus zu reden. Und der Angeklagte selber, dem ist es egal, dass er angeklagt wird, sondern er geht in die Offensive und fängt an, von Jesus zu reden. In Vers 10 heißt es dann, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund vor euch. Das heißt, nicht nur sagen sie, okay, das war im Namen von Jesus, und nicht nur irgendwie eine spontane Selbstheilung oder irgendwie sowas. Erstmal geht er in die Offensive und sagt, okay, ihr habt Jesus verurteilt, der hat es hier gemacht. Wir stecken mit dem in einem Boot. Als nächstes beschuldigt er die Ankläger. Der Angeklagte wird zum Ankläger. Ihr habt ihn gekreuzigt, ihr seid schuldig. Ihr stellt mich hier hin und klagt mich an, ich klag euch an. Das braucht ganz schön viel Mut, einem Richter ins Gesicht zu sprechen, eigentlich bist du der Schuldige, eigentlich müsstest du hier auf der Anklagebank stehen. Und dann kommt ihnen so die ganze Verachtung des Gerichts entgegen. Da heißt es dann in Vers 13, sie sahen aber, dass es ungelehrte und einfache Leute waren. Die gucken auf die Runde und sagen, was sind das hier für Leute? Die haben noch nicht mal die Tora auswendig gelernt. Vielleicht gerade so, wenn sie es irgendwie hinkriegen mit ihrem galiläischen Akzent, kriegen sie es dann gerade noch hin. Die dürfen ja noch nicht mal irgendwie die Schrift vorlesen. Das sind ganz ungebildete und dumme Leute, die da vor uns stehen. Und jetzt predigen die. So ungebildete, dumme Leute, was ist hier los? Und dann kommt einer der schönsten Sätze in der ganzen Geschichte. Neben der Tatsache, dass sie feststellen, dass die ungebildet sind, dass sie nicht dem hohen Bildungsniveau entsprechen, kommt dann dieser Satz in Vers 14 ist es, glaube ich. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und im griechischen Originaltext klingt der Text noch ein bisschen eindrucksvoller. Da ist es nicht nur, die waren einmal mit ihm, sondern die waren über einen langen Zeitraum hinweg mit Jesus zusammen. Die sind ihm nicht nur einmal begegnet, sondern die waren eine lange Zeit mit Jesus unterwegs. Und das ist, was die Leute sehen. Die gucken die an und gucken und sehen, hey, die Jungs hier, die zwei, Petrus und Johannes, die waren mit Jesus unterwegs. Das merkt man denen an, das spürt man denen ab. Den Mut, den die hier haben, das kommt daher, dass sie mit Jesus unterwegs waren, dass sie Jesus-ähnlicher geworden sind, dass sie geprägt wurden, dass sie transformiert worden sind von Jesus. Wie würde ich mir wünschen, dass die Leute an meinem Leben und an deinem Leben das ansehen und sagen, du warst mit Jesus unterwegs. Das spürt man dir ab. Und viele Leute, die Religion oder den Glauben kritisieren jetzt nicht mal unbedingt oder die kritisieren tendenziell eher die Bibel oder die kritisieren die Christen heute und unser Glaubensleben oder die Kirche. Aber die allermeisten, auch die Atheisten, haben ganz viel positive Worte auch über Jesus selber. Und ich habe einen Artikel gelesen von Herbert Schnädelbach. Er ist selber Atheist und schreibt ganz viel Negatives über das Christentum, aber auch viel Positives über Jesus. Und er sagt, wie wäre es denn, wenn die Christen wieder jesuanisch würden. Wie wäre es denn, wenn die Christen wieder jesuanisch würden? ebenso wie Jesus. Wenn wir Christen ein bisschen mehr wären wie Jesus, wenn wir uns ein bisschen mehr anmerken würden, dass Jesus unser Leben verändert hat, dass Jesus in unserem Leben Geschichte geschrieben hat. Es ist mein Gebet auch für uns in dieser Zeit, dass wenn wir sagen, dass wir Geschichte schreiben, dass wir es jesuanisch tun, dass wir es tun wie Jesus. Und nun haben sie der Hohe Rat hat jetzt diese zwei Jungs, Petrus und Johannes, hat die jetzt vor sich stehen und fragen sich, was sollen wir dagegen tun? Was sollen wir machen? Also irgendwie wegerklären konnten sie es nicht, irgendwie psychosomatisch oder spontane Selbstheilung oder so bei diesem Mann. Es war einfach ein offensichtliches Wunder, das haben sie nicht mehr weggekriegt. Und Gotteslästerung, das konnten sie ihnen jetzt auch nicht anhängen. Darauf haben sie immer spekuliert, Gotteslästerung, da kriegt man ganz schnell ein Todesurteil, damit bekommt man die Leute los. Aber sie konnten höchstens sagen, das war Blödsinn, was die gemacht haben. Aber Gotteslästerung war es eben nicht. Das heißt, sie bekommen kein Urteil raus, sie kriegen das nicht hin. Das heißt, was sie dann tun, ist den Petrus und Johannes, sie drohen ihnen, sie verbieten ihnen, öffentlich weiterzureden. Und jetzt übertrifft sich Petrus selbst. Das finde ich irgendwie so schön, nachdem alles hier gedroht wird, nachdem ihnen verboten wird zu reden. Viele hätten jetzt relativiert und gesagt, naja, ganz so eng ist es mit Jesus auch nicht. Es gibt ja auch andere Wege zur Rettung oder sowas. Oder so ein bisschen verwässern. Ja, im Grunde geht es uns rund alle um das Gleiche. Alle Religionen wollen doch eigentlich nur, dass wir nette Menschen sind und uns alle ein bisschen lieb haben. Er tut es nicht. Er versucht sich nicht irgendwie rauszureden, sondern das öffentliche Bekenntnis, was jetzt kommt, ist ein Bekenntnis, das Urteil zu ignorieren. Entscheidet selbst, ob es recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Diese Aussage noch ganz zum Schluss. Übrigens, ihr handelt gerade gegen den Willen Gottes. Weil wenn ich sage, dass ich eine Entscheidung habe, entweder euch zu gehorchen oder Gott, dann heißt es indirekt, ihr handelt gegen den Willen Gottes. Und das haut Petrus hier direkt noch raus vor dem Hohen Rat, vor dem Gericht, nachdem er noch die ganzen Drohungen gehört hat. Und dann noch dieses Bekenntnis, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es einfach nicht lassen. Wir können nicht aufhören. Das braucht unheimlich viel Mut, sowas vor einem Rat zu tun, was vor paar Wochen deinen Meister und deinen besten Freund hingerichtet hat. Wie funktioniert das mit dem Mut? Ich möchte von mir selber sagen, ich sehe mich jetzt nicht als einen riesen Glaubensheld voller Mut. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren, dann waren wir im Norden von Uganda unterwegs. Wir haben überlegt, nach Yumbe zu gehen. Und von Yumbe, dieser Stadt, hieß es, das ist das Zentrum des Islam in Uganda. Da kommen die ganzen Missionsgelder aus Pakistan, muslimische Missionsgelder kommen dorthin. Das ist 99-100% muslimisch. Das ist eine richtig muslimische Stadt. Also da brauchst du schon Mut, um reinzugehen. Und ich habe mich mit den Pastoren von den Nachbardörfern dort unterhalten, habe gefragt, ja, warum geht ihr denn nicht rein? Warum evangelisiert ihr nicht? Sie sagen, ja, wenn wir das tun würden, da würden die Steine fliegen. Das überleben wir nicht, die jagen uns weg. Das probieren wir gar nicht erst. Und ehrlich gesagt, ich hatte keine Lust darauf, dorthin zu gehen. Ich habe gedacht, eigentlich, ich habe noch nicht abgeschlossen mit meinem Leben. Ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Ich möchte noch ein paar Sachen erleben. Bin noch gerade erst Anfang 30 und ich will noch was machen mit meinem Leben. Und ich hatte wirklich Angst davor. Und wir haben da lang drüber gebetet, gefastet, Gott gesucht, ob wir das wirklich tun sollen, weil es ein Risiko war für das ganze Team. Um die Geschichte kurz zu fassen, ist es dann Gott sei Dank alles friedlich geblieben, wo wir dort waren. Wir hatten auch Polizei, Militär und Geheimdienst auf unserer Seite, Gott sei Dank, die dafür gesorgt haben, dass das Ding ruhig bleibt. Wir haben gesagt, so ein internationales Treffen mit 5, 6 verschiedenen Nationen, da wollen wir nicht, dass irgendwas schief geht, weil das kommt in die Presse, das kommt in die Medien und dann kriegen wir eins aufs Dach. Wir wollen zwar nicht, dass das Ganze hier stattfindet, wir wollen zwar nicht, dass die hier predigen, aber was wir noch viel weniger wollen, ist Unruhen in unserer Stadt, wo wir dann vom Präsident oder von wem auch immer eins aufs Dach kriegen. Das heißt, Gott sei Dank, es war alles friedlich. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, aber es hat uns ganz schön viel Mut gekostet, das dann auch durchzuziehen. Dann tatsächlich dort auch hingehen. Im Vorfeld hat es uns sehr viel Mut gekostet, weil wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir wussten nicht, was passiert. In dieser Stadt, das fand ich übrigens ganz herrlich, weil es eben, wir hatten eine große Veranstaltung, wir haben es mit dem Fußballturnier verbunden und haben dann auch eingeladen nach dem Fußballturnier bei der Preisverleihung. Es war auch ein ganz niederschwelliger Kontakt mit den Muslimen in Kontakt zu kommen. Und wir hatten jeden Abend ein paar tausend Leute da, die zugehört haben. Und durch diese Dynamik, die da noch entstanden ist in der Stadt, haben sich plötzlich auch Leute getraut, am Sonntag wieder mehr in die Kirchen zu gehen, weil sie gemerkt haben, da stehen ja ganz viele andere. Hier gibt es ganz viele andere interessierte Menschen. Und es sind ganz viele Menschen da auch zum Glauben gekommen. Und ich fand es ganz nett, abends bei den Veranstaltungen, dann sind ein paar Christen losgezogen, haben so ein bisschen gesungen, so Jesus number one, number one. Und die Moslems auf der anderen Seite, Jesus number two, number two. Und da, mit Jesus als Propheten haben wir ein Problem, haben wir kein Problem, ist schon ein Prophet, aber nicht die Nummer eins, das ist nur die Nummer zwei, Nummer eins ist Mohammed. Und so haben sie sich auf einer doch eine relativ friedlichen Weise da sich durchaus noch signalisiert, dass sie nicht alles toll finden, was wir tun, aber es ist friedlich geblieben, zumindest solange wir noch da waren. Was führt zu dem Mut? Ich möchte mit euch zusammen nach der Pause ein paar Punkte anschauen. Dieser Satz, der einzige Unterschied zwischen dir und dem obdachlosen Penner, ich habe es wirklich ganz bewusst so ausgedrückt, ist die Gnade Gottes. Den kann man definitiv falsch verstehen, weil die Gnade Gottes gilt dem genauso wie mir. Was ich damit sagen wollte, wenn du das große Vorrecht hattest, in einem gesunden Elternhaus aufzuwachsen, dann ist es Gnade Gottes. Und das hatte vielleicht dieser Obdachlose eben nicht. Vielleicht hatte er es mal, aber vielleicht ist eine Krankheit dazwischen gekommen, Autounfall, Lebenspartner gestorben, was auch immer, was da dazu geführt hat, dass er dort gelandet ist. Und es ist die Gnade Gottes und nicht viel anderes, dass es dir gut geht, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du vielleicht einem normalen Job nachgehen kannst. Und es ist auch nichts anderes als die Gnade Gottes, dass du Jesus kennengelernt hast. Darum ging es mir. Weil wir sagen können, wir können uns nicht selber irgendwie schreiben, ich habe mein Leben toll auf die Reihe gekriegt, ich habe mich bekehrt, ich bin ja so ein toller Hecht. Nein, es geht darum, dass es Gnade Gottes ist, dass es dir gut geht und dass du Jesus kennengelernt hast. Das wollte ich damit ausdrücken. Ist das so ein bisschen geklärt? Okay, vielen Dank auch für das Feedback. Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar für solches Feedback. Für Feedback in jeglicher Form hilft mir sehr, mit euch gut zusammenzuarbeiten und euch auch so zu dienen, dass es auch ankommt, was ich sagen möchte. Vielen Dank. Okay, ich möchte mit euch direkt in die Gruppenarbeit einsteigen oder in die Kleingruppen. Sag mal Kleingruppen, das klingt netter als Gruppenarbeit. Lassen wir mal das Wort Arbeit weg, Kleingruppen. Vielleicht kannst du kurz tippen, nennen wir das Kleingruppen, sonst ändere ich das beim nächsten Mal. Gruppenarbeit, Kleingruppen. Ich wollte einfach aus der Geschichte raus, habe ich mir mal überlegt, könnt es auch lassen da an der Technik, macht euch keinen Stress, ist ja mein Fehler. Was für Faktoren können wir aus der Geschichte rauslesen? Was hat den Leuten Mut gebracht? Was hat Petrus vor allem Mut gebracht? Und ich glaube, ein Faktor, es war das Wirken vom Heiligen Geist. Diesmal habe ich es auch ausgedruckt, liegt nachher sogar alles da hinten aus. Wir haben dazugelernt, beziehungsweise Ralf hat es ausgedruckt, vielen Dank. Könnt ihr euch nachher dann die Zettel da hinten schnappen, liegen hinten an der Theke, ganz intuitiv dem Gefühl nachgehen, ich brauche Kaffee, dann landet ihr bei den Zetteln. Das Wirken vom Heiligen Geist und da für euch mit die Frage in die Kleingruppe, wie viel Freiraum gibst du dem Heiligen Geist oder was heißt das für dich? Zweitens ist Warten. Vielen Dank. Jetzt sind sie Kleingruppen. Danke, Uwe. Das Warten und auch die Stille im Gebet, wie weit gebe ich dem Raum in meinem Leben? Die dritte Frage, überhaupt die Zeit mit Jesus? Es gibt ja außerhalb von dieser Stille und dieser Einsamkeit vor Gott gibt es ja auch noch viele andere Varianten, wie ich Zeit mit Jesus verbringen kann. Dies ist abgeleitet aus dem Satz, sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Der vierte Punkt, sie waren nicht allein. Ich finde es sehr signifikant, dass als Petrus Jesus verleugnet hat, hat er es allein getan. Jetzt ist er mit Johannes zusammen. Vielleicht auch mit einem Faktor. Und die Frage an dich, wo gibt es denn Leute, die dich unterstützen in deinem Alltag, die dir ein bisschen Mut machen können, die für dich beten, die dir auch mal ein bisschen liebevoll nicht nur Hände, sondern auch Füße mal auflegen, dass du auch mal Schritte gehen kannst? Wo hast du Leute, die das mit dir zusammentun? Tandempartner, genau das war das Wort, was ich gestern gehört habe oder heute auch immer wieder, Tandempartner suchen. Wo gibt es denn jemand da, in deinem Leben? Hast du einen Tandempartner? Das Interessante auch die Erinnerung an Gottes Wort. Ich bin mir relativ sicher, dass Petrus so diese Worte durch den Kopf gegangen sind. Sie werden euch für Könige stellen, sie werden euch für den Hohen Rat stellen. Petrus war irgendwie darauf vorbereitet. Er hat aus Gottes Wort gewusst, was passiert und dass das Leben nicht nur einfach ist. Der sechste Punkt, ich habe sieben Punkte, das klingt immer so schön biblisch. Sechste Punkt, sie haben eine gewisse Gleichgültigkeit an den Tag gelegt. Es war ihnen nicht so wichtig, was für einen Effekt erziele ich jetzt oder was kommt dabei raus. kann ich vielleicht ein bisschen taktieren und hier vor dem Hohen Rat ein bisschen langsam machen, dafür kann ich woanders ein bisschen offensiver arbeiten. Es war ihnen völlig egal, was dabei rauskommt. Gleichgültigkeit, wie wichtig sind dir die Reaktionen von anderen Leuten, dass die jetzt irgendwie gleich Halleluja rufen oder Jesus näher kommen oder jetzt ein Übergabegebet oder ein anderes Gebet mit erbeten? Oder sagst du einfach, ich tue das Richtige, egal was dabei rauskommt? Und noch ein spannender Faktor, die Furcht Gottes. Ich glaube, Petrus hat den Hohen Rat nicht so viel gefürchtet wie Gott. Ich habe noch ein nettes Zitat gefunden von John Knox, ein schottischer Reformator. Und über ihn hat jemand geschrieben, über seine Arbeit als Reformator, er fürchtete Gott so sehr, dass er sich vor keinem menschlichen Antlitz fürchtete. Er hat so einen Respekt und so eine Hochachtung, so eine Furcht vor Gott gehabt, dass ihm die Meinung von anderen Leuten mal relativ egal war. Okay, diese 7 Fragen möchte ich euch jetzt gleich mitgeben in die Kleingruppen. Wie gesagt, hinten an der Theke liegen sie auch aus. Wie viel Zeit haben wir dafür? 15 Minuten, dann ist 40. 15 Minuten. Viele von euch kommen nur bis zur ersten Frage, habe ich auch schon gehört. Weiter kommt man gar nicht. Nehmt euch einfach so viel Zeit, was für euch Sinn macht, wenn er sagt, für uns macht nur Frage 4 Sinn oder was auch immer als Gruppe. Nehmt euch da die Freiheit. Das sind Anregungen, das ist nicht, was man jetzt irgendwie alles durcharbeiten muss und ein Häkchen dran. Das sind einfach ein paar Anregungen, was euch helfen kann, ins Gespräch zu kommen.